SWR 2 Forum.
Der letzte Star Wars. Wird die Macht weiter mit uns sein? Am Mikrofon ist Max Bauer. Die Saga endet. So kündigt der Trailer den letzten Teil von Star Wars an. Heute kommt er ins Kino. Star Wars, das ist mehr als ein Stück Filmgeschichte. Als Mythos unserer Zeit wird Star Wars auch bezeichnet. Als Kinomythos, der das leistet, was Geschichten in der Postmoderne ja eigentlich nicht mehr können. Eine Erzählung erfinden, die gleichzeitig viele Menschen anspricht und zentrale Fragen des Menschseins verhandelt. Ist ein freies Leben möglich? Gehören Politik und Krieg unvermeidlich zusammen? Ganz grundlegende philosophische und psychologische Fragen werden mit Star Wars verknüpft. Aber löst die Weltraumsage das auch ein? Was erzählt sie uns wirklich über unsere Gegenwart? Das möchte ich besprechen mit der Philosophin Catherine Newmark. Sie hat ein Buch über Star Wars herausgegeben und eine Sonderausgabe des Philosophie-Magazins über den Mythos Star Wars. Mit Lars Bahnhold, er ist Literaturwissenschaftler und Experte für Popkultur in Dortmund, und mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland in Berlin. Ja, und dort in Berlin, da war gestern auch die Pressevorführung des neuen Star Wars. Rüdiger Suchsland, Sie waren da mit dabei und ich frage Sie jetzt gewissermaßen erst einmal als Reporter für uns, als Kulturkorrespondent, ist denn der letzte Star Wars wirklich ein Paukenschlag?
Naja, ein Paukenschlag würde ich jetzt nicht sagen. Das ist schon ein kurzweiliger Film, den man sich gut anschauen kann. Der ist, glaube ich, für alle, die die bisherigen Filme kennen oder die im Star-Wars-Universum zu Hause ist, ein bisschen auch ein Muss. Man will ja wissen, wie es zu Ende geht. Es geht auch zu Ende. Mir persönlich ging es schon so, als ich dann rauskam, dachte ich auch, gut, dass das jetzt mal vorbei ist, weil man schon das Gefühl hat, dass es auch einen gewissen Zwang durch die Dramaturgie gibt. Man muss alle Figuren nochmal auftauchen lassen. Man muss alles nochmal zu Ende erzählen, jeden Erzählstrang aufnehmen. Und deswegen hat das Ganze schon was sehr Sprunghaftes, auch ein bisschen was Beflissenes. Es fehlt so eine Überraschung, es fehlt das Spielerische, es fehlt die Unschuld des Anfangs, das muss man einfach sagen. Also Star Wars ist auch alt geworden, zumindest mal die Hauptgeschichte. Es gibt ja auch Nebenhandlungen. Und insofern hoffe ich jetzt mal auf die neuen Star Wars-Filme, die dann irgendwas ganz anderes erzählen.
Frau Newmark, ging es Ihnen auch so, dass Sie froh sind, dass die Saga jetzt vorbei ist?
Ja, bis zum gewissen Grad. Also Star Wars ist alt geworden. Ich hatte mich dann auch im Kino dabei erwischt zu denken, dass ich alt geworden bin und irgendwie das nicht mehr ganz mein Alter ist. Also ich habe es nicht als Kind kennengelernt, die Star Wars Filme, sondern als 20-Jährige. Aber ich fand diese Welt fantastisch. Und jetzt bei diesem letzten Film hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ja, wir müssen jetzt diese Story noch fertig lesen, also oder fertig sehen. Das muss jetzt noch zu Ende erzählt werden, aber es hatte so eine gewisse... Es hatte gewisse Längen und es war tatsächlich der Versuch, etwas abzuschließen und alle Fragen endgültig zu klären. Aber es hatte tatsächlich vielleicht nicht so das, was einen in den Sitz band und wo man denkt, wie geht's jetzt weiter?
Herr Bahnhold, Sie haben jetzt den neuen Star Wars, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber scheint Ihnen das plausibel, was Frau Newmark und Herr Suchsland gesagt haben, dass es jetzt gut ist, dass etwas zu Ende geht, dass der Mythos sozusagen am Ende auch rund wird?
Ich hoffe, dass er rund wird. Ich freue mich auch ein bisschen darauf, dass es zu Ende geht, aber ich glaube nicht, dass Star Wars damit tatsächlich zu Ende geht. Es gibt die Serie The Mandalorian, die wohl recht erfolgreich gerade läuft, und Disney wird weiter Filme produzieren, denke ich. Insofern, Star Wars wird weiterleben.
Dieses Weiterleben, das liegt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, was viel eben über Star Wars geschrieben wird. In Ihrem Philosophie-Magazin, Frau Newmark, da haben Sie gesagt, ein Mythos unserer Zeit ist Star Wars. Was macht denn Star Wars zum modernen Mythos?
Naja, vieles. Also einerseits natürlich, weil er irgendwie diese extreme Spannung zwischen hochtechnisierten Gesellschaften und sehr naturzentrierten, auch esoterischen, spirituellen Praktiken und Universen immer wieder zelebriert. Und das ist eigentlich in jedem Star Wars Film, ist mir heute auch wieder aufgefallen, es gibt diese ganz große Skala, wo man im großen Weltraum in der Galaxie unterwegs ist und von Planet zu Planet springt mit riesigen Weltraumschiffen. Und dann gibt es diese ganz kleine Ebene, wo man so in der Natur irgendwas Kleines bastelt. Also dieses Spannungsverhältnis, was, glaube ich, für die Moderne sehr entscheidend ist, zwischen dem Menschen oder irgendwelchen intelligenten Spezies als Naturwesen versus als sehr technischen Wesen, das finde ich halt so eine interessante Sache. Und dann, ich meine, das ist so die klassische Antwort ist natürlich, dass er einfach auch George Lucas den sehr stark als Mythos konzipiert hat, also anhand dieser Mythologie, die ein gewisser Joseph Campbell entwickelt hat und die ja für Hollywood stilbildend geworden ist, dass man so eine Heldenreise erzählt, wie sie eben in den allermeisten weltweit bekannten Mythen auch vorkommt.
Bleiben wir ein bisschen bisschen bei dem Begriff Mythos, denn der Mythos ist eine Erzählung mit einer sozialen, politischen oder gesellschaftlichen Funktion. Der erste Film kam 1977 in die Kinos. Was war damals der Kontext? Was war damals die soziale Funktion von Star Wars?
Naja, das war erstmal eine Antithese zum üblichen Hollywood-Kino. Man weiß ja auch, dass, also Hollywood war sowieso in der Krise schon 10 Jahre lang, deswegen entwickelte sich New Hollywood, also Autorenkino, plötzlich aus Amerika, rund um junge Regisseure, die wir heute alle kennen, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, Coppola, natürlich auch Francis Ford Coppola. Und da gehörte der Lucas schon irgendwie so dazu, zum Freundeskreis, aber er hat sich von Anfang an für andere Sachen interessiert und hat dann eigentlich zu Hause am Reißbrett, eben den Joseph Campbell unter anderem, der Heros in 1000 Gestalten heißt das Buch, durchwühlt, auf Archetypen untersucht. Das ist ja selber schon so ein Versuch, alle möglichen Mythologien verschiedenster Kulturen zusammenzufassen und auf Gemeinsamkeiten zu untersuchen. Und Lucas hat das dann nochmal ein bisschen vereinfacht. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob man deswegen dann sagen muss, das ist eine Mythologie für unsere Zeit. Das kommt mir mehr so ein bisschen wie so Instant-Mythologie vor, also der Versuch, sowas zu machen, bloß mehr künstlich als natürlich. In der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, spiegelt das sicher auch ein bisschen diesen Hippie-Zeitgeist wider. So Esoterik, Zen-Buddhismus, dieses leicht wabernde, die Macht soll mit dir sein. Also heute gehen ja Manager in solche Seminare und machen so ein bisschen zen-buddhistische Wochenenden und dann kommen sie wieder, dann ist die Macht mit ihnen und sie entlassen tausende Leute in ihren Unternehmen. Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber das ist so geworden aus dieser Hippie-Philosophie. Ein Soziologe aus England, Richard Barbrook, hat das mal die kalifornische Ideologie genannt, dass also Neoliberale und Hippies einander treffen und dann Silicon Valley gründen.
Was ich vielleicht noch ergänzen würde, gerade wenn es darum geht, ein Mythos für unsere Zeit. Ich finde das hochinteressant, dass er nicht nur alte Mythen übernimmt oder eine Struktur alter Mythen, sondern, was Frau Newmark ja auch gesagt hat, das Hochtechnische, das Große und das Kleine zusammenstellt. Vor allem lädt er aber auch Sachen mythisch auf, die gerade eben für die Leute der Zeit vorbei waren. Das ist der Western, das sind diese Pulp-Science-Fiction-Serials, die man noch kannte, aber die einfach keine Zukunft mehr hatte. Und er nimmt die alle und lädt die neu auf. Und er triggert so eine Art Nostalgie bei den Menschen, die dadurch so eine mythische Überhöhung bekommen. Und das macht es eher zu so einem postmodernen Mythos, dass halt sehr viel angespielt wird, sehr viel dabei ist, aber nie etwas richtig gemacht. Er hat halt keine Zeitetappe, über die er redet, sondern so eine ahistorische Welt aus Pastiche-Gesten, die nichts wirklich Klares mehr aussagt.
Frau Newmark, künstlicher Mythos, hat jetzt Herr Suslan gesagt. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, natürlich. Also man kann auch sagen, das ist tatsächlich so die Kellogg's-Generation, also dieser ganze kommerzielle und auch sehr eklektische Aspekt von Star Wars, der war immer schon dabei und natürlich eben ein sehr, sehr eklektischer Zugriff auf zum Beispiel asiatische Spiritualität, aber auch auf antike philosophische Traditionen wie den Stoizismus. Also George Lucas hat da alles Mögliche zusammengesammelt und versucht, so eine Art von Kohärenz, kann man nicht sagen, herzustellen, aber doch so eine Welt herzustellen, die irgendwie, und ich glaube tatsächlich nicht vielleicht in sich stimmig wird, also in dem Sinne, ein Mythos kann man wahrscheinlich gar nicht künstlich herstellen, aber zumindest sich der Strukturelemente bedient. Und ich glaube, der Punkt bei Star Wars war auch nie, dass es eine unglaublich kohärente narrative Welt war, sondern eher, dass sie unglaublich detailversessen war. Also diese schiere Fülle der Details, mit denen im Weltraum gespielt wird, also die letzte Schraube von dem Sternenschiff, die man auch noch sieht und an der auch noch was gemacht wird und dann diese unglaublich bunt ausgestalteten Aliens verschiedenster Natur. Also dieser Detailreichtum, der hat eben so eine Art von Tiefe, sozusagen von stofflicher Tiefe dem gegeben, die wahrscheinlich dem eben nahe kommt, dass es eben eine sehr gefüllte, reichhaltige Welt war, die in irgendeiner Weise wirkt.
Ich frage mich jetzt, Star Wars erstreckt sich über eine Zeitspanne von 40 Jahren mittlerweile, ob nicht doch ein bisschen mehr gesellschaftliche Funktion jetzt drinsteckt, als Sie angesprochen haben. Es gibt diese These von der Zeitenwende 1979, so heißt ein Buch des Historikers Frank Bösch, und er beschreibt eben, dass wesentliche Themen, die Ende der 70er Jahre angelegt wurden, eigentlich weiterwirken bis heute. Also da gibt es Thatcher und Reagan und den Beginn des Finanzmarktkapitalismus, die Besetzung der US-Botschaft in Teheran, die steht für die Radikalisierung des politischen Islam. Dann gibt es die zweite Ölkrise, also ein Vorbote gewissermaßen unserer Klima- und Umweltkrise. Sind es nicht vielleicht doch die weiterwirkenden 70er Jahre sozusagen, die da bei Star Wars mitschwingen?
Ich frage mich, ob man das nicht für viele Zeiten sagen kann, dass es so eine Zeitenwende gibt. Es gab 10 Jahre vorher mit 68 auch eine Zeitenwende. Das Jahr 1973 ist das vielleicht ein bisschen. Und so, jetzt könnte man weiter Geschichtsphilosophie betreiben und Zeitenwenden aufspüren. Die 70er Jahre, die leben schon weiter. Gleichzeitig ist es ja so, dass diese Star Wars Filme, die sind ja auch in Blöcken in die Kinos gekommen. Jetzt die letzten 5 Jahre gab es die letzten 3 Filme und dazu gab es dann auch noch 2 Nebenhandlungsfilme oder ein Prequel, Solo und Rogue. Das ist so eine Nebenhandlung. Das hat erstmal mit kapitalistischen Verwertungszusammenhängen, einfach mit der Hollywood-Industrie zu tun. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Stoffe in die Zeit passen. Ich glaube, dass der jetzige neue Film, der heute rauskommt, dass das in mancher Hinsicht ein totaler Zeitgeistfilm ist. Der hat nicht viel mit den 70er Jahren zu tun, außer auf sehr allgemeine Weise, aber eine ganze Menge mit hier und jetzt. Der Film erzählt, wenn man so will, vom Aufstand der Jungen gegen die Alten, vom Abschied von den Alten, von den Eltern und Großeltern, von der Aufkündigung des Generationenvertrags und dem Beginn wirklich eines neuen Zeitalters. Und das könnte man natürlich identifizieren mit dem, was zum Beispiel im Zusammenhang mit Fridays for Future oder Extinction Rebellion los ist. Man kann auch noch sagen, hier steht eine junge Frau im Zentrum. Und das spiegelt nicht nur die Aufwertung des Weiblichen und die Gleichberechtigung, die wir auf einer ganz anderen Weise auf der Leinwand sehen. Das kann man auch in Zusammenhang bringen mit so einer Figur wie Greta Thunberg. Und so könnte man weiterdenken. Also ich wäre mehr daran interessiert, wirklich das Hier und Jetzt aufzuspüren. Nicht so sehr das Nachwirken vergangener Zeiten, denn ich weiß nicht, also die 70er wirken da ein bisschen nach, aber die 80er und 90er ganz genauso und viel frühere Zeiten. Wir haben ja schon erklärt bekommen, dass Lucas eigentlich in der Konzeption von seinen Star-Wars-Geschichten, er hat ja alle 9 Filme schon in den 70ern konzipiert, dass er da auf ganz andere Zeiten und ganz andere Geschichten, auch andere Kulturen zurückgreift.
Ich würde da auch einmal gerne ansetzen, was Sie gesagt haben, dass es verschiedene Zeiten gibt, die alle wechselhaft sind oder Zeitenwenden sind. Ich musste da gerade dran denken, von Terry Eagleton gibt es den Ausspruch, egal zu welcher Epoche man ein historisches Buch aufschlägt, es steht immer drin, es war eine Zeit des Wandels und eine Zeit der Krise. Und Leute glauben halt immer, dass sie jetzt gerade an einem ganz neuralgischen, krisenhaften Punkt sind. Und ich glaube, dass deshalb das auch funktioniert, weil die Filme das spiegeln. Und zu jeder Zeit kann man sich auch die alten Filme ansehen. Man hat immer das Gefühl, dass es irgendwie das böse Imperium auf irgendeine Art gibt und dass man immer im Widerstand sein muss, dass man immer wie Luke sich selber finden muss. Und ich würde auch sagen, es ist viel interessanter, was wir jetzt drin sehen. Und bei den neuen Filmen interessiert mich tatsächlich dann auch sehr stark, inwiefern unsere Gesellschaft darin gespiegelt wird.
Mhm. Nur ganz kurz dazu zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass der Reiz und der Charme und auch die sozusagen Langlebigkeit von Star Wars wesentlich auch daran hängt, dass sie in jeder Dekade, in jeder Epoche tatsächlich Fragen der Zeit aufgegriffen hat. Also es ist tatsächlich so, dass die 90er-Jahre-Trilogie dann natürlich ganz andere Themen hatte und die jetzige jetzt auch wieder. Also bei den 90ern, da ging es dann darum, dass man plötzlich diese Force biologisch erklärte, dass man plötzlich die Welt ganz anders erklären wollte, nicht mehr spirituell, sondern sozusagen wissenschaftlich. Und tatsächlich in der letzten Trilogie geht es natürlich ganz stark um die Frage, ob eben ein Held auch eine Frau sein kann. Das ist auch sehr zeitgemäß.
Und es ist gleichzeitig auch interessant, was für in den neuen Filmen, was für eine düstere Welt da eigentlich entworfen wird. Die Welt ist erstens mal sehr chaotisch und unübersichtlich, auch für die Figuren. Es gibt alte Texte, die man nicht mehr entziffern kann, Sprachen, die keiner mehr versteht von früher. Da braucht man erstmal Supercomputer dafür. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den ersten 2, 3 Filmen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dann merkt man doch in diesen alten Filmen so eine, im positiven Sinn, Naivität, also eine Unschuld, ein Optimismus auch. Und diese Unschuld, dieser Optimismus scheinen mir in den heutigen Filmen verloren zu sein. Da geht es wirklich mehr so darum, überhaupt zu überstehen und zu überleben.
Es gibt jetzt aber ein Thema, das überspannt alle bisherigen neuen Filme, also diese 3 Dreierblöcke. Und das steckt eigentlich schon im Titel drin, Star Wars. Es geht um den Krieg. Ist das nur der Hintergrund dieser spannenden Abenteuergeschichte oder erzählt Star Wars Wesentliches über den Krieg?
Also ich würde sagen, dass der Krieg ist schon immer das Zentrum. Also natürlich geht es immer um so eine Art von individueller Entwicklung innerhalb des Kriegs. Aber ich meine, so als wenn man jetzt sozusagen von über übergreifenden mythologischen Elementen spricht, dann ist natürlich immer ein böses Imperium, also immer ein großes System, was irgendwie böse ist und einzelne Individuen, die irgendwie versuchen, ihre Freiheit zu nutzen und sich in kleinen Gruppen zusammenzuschließen und Macht zu bekommen und dagegen anzukämpfen. Und das ist so ein archetypischer Kampf zwischen Gut und Böse, aber tatsächlich auch zwischen einem großen bösen System und einem kleinen tapferen Individuum. Das scheint mir so als Motiv doch fast überall mitzulaufen.
Ich würde das auch so sehen. Mythos hat ja immer auch dieser Konflikt der Selbstbehauptung, heißt es ja bei Blumberg, dieses gegen eine Welt und dann Konflikt, da bietet sich tatsächlich Krieg auch immer an, um das zu erzählen oder visualisieren. Wobei bei Star Wars, da wird Krieg dann aber auch ganz schön aufgewertet. Wenn man darüber nachdenkt, wie pazifistisch die Jedis sind, scheinen die dann doch sehr viel Spaß dabei zu haben, rumzufliegen, auf Sachen zu schießen oder besonders effektvoll mit ihren Lichtschwertern sich zu bekämpfen. Also so der Reiz von Kampf wird da auch ganz schön ausgespielt.
Ja, es hat halt auch alle Seiten, nicht? Weil diese Jedis auf der einen Seite schon für die Freiheit kämpfen und für sowas, was man Demokratie nennen kann, also für eine republikanische Welt gegen ein Imperium und auf der anderen Seite ja doch ziemlich elitär sind und aristokratisch. Es kann auch nicht jeder ein Jedi werden. Da qualifiziert man sich nicht dafür, sondern man ist das von Anfang an gewissermaßen durch eine Sendung, nicht zuletzt auch durch Familienzusammenhänge, weil das ja alles Angehörige von ein, zwei aristokratischen Familien sind. Ein Kriegsfilm ist das für mich gar nicht. Es wird viel gekämpft, das stimmt, aber noch viel mehr gibt es natürlich so Reisen. Da kann man dann sagen, das ist ein Roadmovie und dann gibt es immer zwischendurch zwei, drei kurze Kämpfe und dann am Schluss eine Entscheidungsschlacht. Das ist eigentlich so das Muster all dieser Filme. Aber es wird schon sehr viel ja auch geredet. Es geht um persönliche Beziehungen. Also insofern, Technik spielt auch nicht so eine Rolle, vor allem nicht eine Technik, die wir durchschauen können. Insofern würde ich das auch nicht Science Fiction nennen, sondern viel stärker Fantasy. Und ich glaube, man muss es auch vergleichen mit den Dingen wie Harry Potter, natürlich unbedingt mit dem Herrn der Ringe, auch ein Kinoereignis und vielleicht auch mit dem, was man jetzt gerade im Fernsehen sehen kann, Sky, Dark Materials. His Dark Materials ist auch so eine epische Fantasy-Erzählung.
Herr Suchsland hat jetzt gesagt, ein Kriegsfilm ist Star Wars für ihn nicht, aber ein Antikriegsfilm sind die Star Wars-Filme ja eigentlich auch nicht. Meine Frage nochmal, wird kriegerische Gewalt ästhetisiert in den Star Wars-Filmen?
Ich finde einerseits ja, andererseits muss man aber auch sagen, eine Sache, die mir an der alten Trilogie immer imponiert hat, auch als ich die dann das erste Mal gesehen habe, ist, dass am Ende von Return of the Jedi Luke nicht gegen den Imperator und Darth Vader kämpft. Er lässt sich festnehmen, er geht dahin und er verweigert sich einfach dem Kampf. Das finde ich eine ganz starke Geste, die den Film auch bei all seinen Schwächen für mich damals aufgewertet hat und, ja, ich weiß nicht, vielleicht mir was mitgegeben hat. Ich fand das ganz, ganz super und das wird ja auch in The Last Jedi dann quasi nochmal gespiegelt, wenn Luke sich nochmal weigert, es zu machen, sondern nur als Projektion kommt und eigentlich nicht eingreifen will. Das finde ich schon eine Sache, die man sonst aus Actionfilmen so nicht kennt.
Sie haben jetzt sozusagen dieses Stoische der Jedi-Krieger, das stoisch-pazifistische, in Anführungszeichen, der Jedi-Krieger angesprochen. Kommen wir mal vom Krieg zur Politik. Da steht Star Wars im Grunde ja auch für zwei Herrschaftsmodelle. Da gibt es einmal die Republik, die wird aber irgendwie dann zu einer Diktatur, zum Imperium. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die Jedi, die sind aber im Grunde eine aristokratische Herrschaftsform. Die symbolisieren sie vielleicht, Herrschaft aufgrund überlegener Fähigkeiten, also eine Kriegerkaste, die herrscht. Beide Modelle sind aber irgendwie demokratiekritisch, könnte man sagen. Ist denn Star Wars reaktionär?
So wie Fantasy immer reaktionär ist. Ich glaube, man kann solche Züge da entdecken. Kann man auch beim Herr der Ringe insbesondere entdecken oder auch bei den anderen genannten. Es gibt immer natürlich auf der Erzählebene irgendwelche magischen Kräfte und die sind dann eben nicht demokratisch verfügbar. Über die kann man nicht abstimmen und entscheiden. Es gibt auch keinen Minderheitenschutz. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon im Star Wars eine große Toleranz. Es gibt Diversität, es gibt Vielheit. Also es ist schon durchaus gerade bei den Rebellen ein positives Lebensmodell, was man sieht. Und jeder Planet ist anders. Es gibt zig Völker, die sehen alle irgendwie anders aus. Die sprechen andere Sprachen. Da ist keines unbedingt privilegiert. Die Jedi natürlich, die dann schon ein bisschen als so ein Orden. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass es freiheitliche Werte sind. Im letzten Film, so viel darf man auch verraten, im letzten Film geht es ja auch eigentlich darum, dass die Familienherkünfte und Traditionen in mancher Hinsicht auch verabschiedet werden, eben von den jungen Rebellen. Also die Rebellen sind eine Gemeinschaft der Wahlverwandten. Das sind keine Familienverhältnisse. Mhm. Und es geht auch darum, frei zu sein. Also sich nicht durch seine Großväter zum Beispiel, die bösen Großväter und nicht durch die Eltern bestimmen zu lassen, sondern man muss selber wählen, ob man gut oder böse ist, also Willensfreiheit.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass Star Wars in dem Sinne reaktionär ist, also in einem Sinne jenseits dessen, dass es eben Fantasy ist und wie ganz viel Fantasy eben so einen Zug zum Mittelalter und zu Ritterorden und solchen Dingen hin hat. Tatsächlich scheint es mir ja zumindest an gewissen Stellen auch sehr intensiv darüber nachzudenken, wie eine Republik, eine Demokratie in eine Diktatur kippt, also wie eine demokratische Versammlung einen Diktator wählt. Da hat man starke historische Anklänge. Also es überlegt sich tatsächlich, wie schwierig Demokratien zu managen sind. Aber es zeichnet ja absolut nie ein Bild dessen, dass eine in irgendeiner Weise, ein Imperium in irgendeiner Weise besser oder anständiger oder auch nur funktionaler ist als eine Demokratie. Also es hat, ich glaube, keine große politische Botschaft. Es hat tatsächlich, das fand ich jetzt auch einen interessanten Punkt, eine starke Freiheitsbotschaft, vor allem jetzt in dem letzten Film. Also die Jedi, die haben sich ja auch sehr entwickelt. Die Jedi-Ritter, die sind auch nicht in jeder Trilogie gleich. Also so als monastischer Orden, der eine starke Hierarchie hat, tauchen sie ja in diesen mittleren Filmen auf, wo sie halt tatsächlich noch wirklich als Orden funktionieren. Aber in den ersten drei Filmen und jetzt in den letzten drei Filmen, da sind es ja immer nur Restbestände. Da geht es um alte Ideale, die für Individuen wiederbelebt werden.
Herr Bandert, sehen Sie das auch so, dass es sozusagen mehr um individuelle Freiheitsentwicklung als um Politik geht?
Es geht auch um Politik, dafür ist so viel drin. Aber ich würde da gerne direkt da auch nochmal ansetzen. Ich finde das ganz interessant, dass es auch eine Entwicklung natürlich in den Filmen gibt und die Filme auch quasi über sich selber nachdenken. Also wenn man jetzt sagt, die Jedi sind so und so in dieser mittleren Trilogie, muss man sagen, dass die Jedi als System auch einfach scheitern. Selbst wenn wir da diesen aristokratischen Orden haben, der arbeitet gewollt oder ungewollt mit an dem Untergang der Republik. Die sind im entscheidenden Moment unfähig. Und jetzt habe ich den letzten Film noch nicht gesehen. Ich habe die leise Hoffnung, dass Rey dann doch keine Skywalker ist. Da finde ich es dann tatsächlich interessant, wenn Luke sagt, die Jedis müssen aufhören. Die Macht muss jedem gehören. Es ist idiotisch zu glauben, dass nur bestimmte Leute sie nutzen können oder dürfen. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, da macht der Film was und bricht mit einer Tradition, die jetzt vorbei sein sollte. Also die Filme sind ja auch nicht statisch, sie entwickeln sich selber und man hat das Gefühl, dass es da so teilweise auch manchmal dialektische Denkbewegungen gibt.
Was man allerdings, glaube ich, noch sagen muss, um die Frage vollständig zu beantworten, inwieweit da auch antidemokratische Züge in Star Wars drin liegen, dann müssen wir, glaube ich, auch noch auf die visuelle Ebene kommen, auf die ästhetische, denn ein Film ist ja vor allem mal, was man sieht und fühlt und nicht so sehr nur das, was man nacherzählen kann. Und ich glaube schon, auf der visuellen Ebene ist das natürlich, aber fast jeder Fantasy-Film, auch alle diese Superhelden-Filme, das ist schon eine gewisse Verklärung von Schönheit, von Stärke im Sinne von Muskelstärke oder von bestimmten Fähigkeiten. Luke Skywalker ist eher so das Gegenbeispiel jetzt mit den tatsächlich pazifistischen Zügen in den ersten Filmen. Danach ist es ja schon so, dass man gut kämpfen muss. Ja, und zwar möglichst auch einerseits mit der modernsten Technik, mit irgendwelchen Fluggeräten. Das sind oft auch mehr so Jäger, nicht große Raumschiffe. Oder dann im richtig ritterlichen, ja, eben mittelalterlichen Kampf mit dem Schwert gegen Schwert. Das sind dann Laserschwerter, aber ansonsten wirkt das alles schon sehr archaisch. Und da geht es dann schon darum, dass man Mut zeigt, dass man diese klassischen Tugenden zeigt, dass man dem Kampf auch nicht ausweicht. Und insofern muss man sagen, ist vielleicht das Kino als solches fast antidemokratisch, jedenfalls das Mainstream-Kino, weil eigentlich alle Filme, an die wir jetzt denken können, auch Detektivfilme, die heute spielen, auch Western, da geht es dann schon immer um ähnliche Sachen und denen ist ja natürlich dann auch Star Wars nachempfunden.
Bei einer Ästhetik des Kampfes, da geht es ja dann immer auch in den Genres, in den traditionellen Genres, um starke Männerfiguren. Nun gibt es bei Star Wars aber auch Frauen. Es gab in den alten Star Wars-Filmen schon Prinzessin Leia, die ja doch auch eine starke Frau war. Jetzt gibt es die Figur Rey. Ist Star Wars feministisch geworden?
Star Wars war mal feministisch, dann wurde es ziemlich dröge und dann wurde es wieder besser, würde ich mal sagen. Also wenn man die drei Trilogien vergleicht. Die 70er, ja, da gibt es Feminismus. Prinzessin Leia ist eine ziemlich taffe Frau. Andererseits ist das Geschlechterverhältnis in diesen Filmen auch irgendwie unsäglich. Also Harrison Ford, der dann irgendwie, ja, du willst es doch auch so. Also das ist so, in Zeiten von MeToo ist es wahnsinnig gruselig. Aber zumindest gibt es eine Szene, in der Leia einen Düsenschlitten lenkt und so. Also es gibt schon da so gewisse emanzipatorische Bildsprachen, aber sie ist eine einzelne Frau. Und die zweite Trilogie, die ist wahnsinnig reaktionär. Also da gibt es diese Padme Amidala, die dann immer mehr zur leidenden Liebenden wird und irgendwie nur noch dran denkt, wie sie ihr Kinderzimmer einrichten soll. Während
Natalie Portman, nicht?
Natalie Portman,
die, das ist krass. Die hat vorher nämlich wirklich emanzipatorische Rollen gespielt, tut das auch jetzt wieder. Mhm.
Aber diese Amidala hat so einen Abstieg, ja, ne, über die drei Filme. Ja. Und der Anakin Skywalker, der geht immer so weit auf die böse Seite der Macht in so einem komischen, verzweifelten Kampf mit sich selber. Und sie geht so in die Mutterrolle über. Also das ist wahnsinnig reaktionär, obwohl es da ab und zu schon so Pilotinnen gibt oder weibliche Jedi-Ritterinnen.
Wie ist das in dem neuen Film?
Da ist die Macht weiblich, würde ich sagen. Da können Frauen tatsächlich mit Lichtschwertern kämpfen. Das hatten wir vorher noch nicht.
Sie können sogar im Imperium Karriere machen mit Captain Phasma. Das ist, glaube ich, die erste Frau, die ich jemals auf so einem Sternzerstörer gesehen habe.
Genau, das ist hier breit gespannt. Ich glaube, man kann schon, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, also die Hauptfigur ist eine Frau, eine Ritterin sozusagen, aber die anderen sind schon mehrheitlich männlich. Man sieht dann Frauen schon in wichtigen Positionen, also Prinzessin Leia kommt ja hier auch im neuen Film nochmal vor. Carrie Fisher spielt sie, das sind alte Aufnahmen, die man reingemacht hat und das ist durchaus eine wichtige Figur. Aber die übrigen Hauptrollen, selbst die Roboter, ja, C-3PO ist, glaube ich, ein männlicher Roboter, kann man sagen. Und R2-D2 und Chewbacca habe ich auch nie als Frau gesehen, sondern es ist auch ein Zottelwesen, was irgendwie männlich ist. Und na, also da ist schon die Mehrheit männlich. Das
aber Böse es sind aber immerhin welche da. Also man muss auch sagen, dass Star Wars 7, also der erste der neuen Serie, war der allererste, der den sogenannten Bechdel-Test bestanden hat. Also diese minimale Anforderung, dass zwei Frauen miteinander reden über etwas anderes als einen Mann, das haben alle vorherigen Star Wars-Filme nicht bestanden. Also es gab mehr Frauenfiguren und sie hatten auch Rollen, die quasi nicht nur auf Männer hingeordnet waren. Also es ist deutlich besser geworden.
Wird die Macht weiter mit uns sein? Der letzte Star Wars kommt ins Kino. Das diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Nun, zwei Begriffe gehen mir noch ein bisschen im Kopf rum, die Herr Susland gegeneinander gestellt hat. Science Fiction und Fantasy. Warum ist Star Wars kein Science Fiction mehr?
Soll ich das beantworten?
Ja, Sie haben es gesagt.
Gut. Nein, also Science Fiction heißt ja ein realistischer Zukunftsentwurf und es heißt so etwas wie Vertrauen in Technik oder auch Misstrauen in Technik. Science Fiction setzt sich eigentlich immer mit der menschlichen, irdischen Gegenwart auseinander und Magie, undurchschaubare Kräfte kommen da nicht vor, sondern es ist schon ein Szenario, Science Fiction kommt von Wissenschaft her, ein Szenario der Wissenschaftlichkeit, der Aufklärung, selbst wenn die scheitert. Und wenn es dann zur Dystopie vielleicht wird, also irgendwie ein Weltuntergangsszenario in der Zukunft gelegt wird. Außerdem ist Science Fiction in einer geschichtlich einigermaßen verortbaren Zukunft. Es wird ja oft gesagt, das spielt jetzt im Jahr 3500 oder so etwas in der Art. Hier ist die Welt überhaupt nicht verortet. Ich glaube, es gibt keinerlei Verweise auf die Erde in den Star Wars Filmen. Und auf die Menschen glaube ich auch nicht, also auf unsere Zeit, auf die Geschichte, sondern es ist eine ungeschichtliche Zeit. Und Lucas selber hat das ja auch als Weltraummärchen, glaube ich, von Anfang an bezeichnet.
Das ist mir heute nochmal aufgefallen. Also es ist ja immer der gleiche Satz am Anfang. Vor langer Zeit in einer sehr fernen Galaxie. Das ist der Einstieg von einem Märchen. Also es ist vor sehr langer Zeit passiert und in einem sehr weit weggelegenen Galaxie. Das ist der zweite Teil. Und ich meine, Star Wars ist einfach fantastisch desinteressiert an technologischen Sachen. Also die Dinge funktionieren einigermaßen und wenn sie nicht funktionieren, muss man draufhämmern. Aber es hat überhaupt keine Science drin. Das muss man wirklich sagen. Das, es geht um Märchen, es sind natürlich andere Genres, es wurde ja schon erwähnt, Western und so weiter, die da auch mit einfließen oder Samurai-Filme. Aber also Science Fiction in einem herkömmlichen Sinne ist es nicht.
Es fehlt auch so der Gedanke von technischem Fortschritt einfach. Wenn man sich anguckt, die Geschichte deckt ja eine riesige Generation überspannende Handlung ab und in der Zeit gibt es keine großen Innovationen oder es werden keine Probleme dadurch gelöst, dass man jetzt diese neue Technologie hat. Der einzige Fortschritt, der ist, dass man jetzt die noch größere Waffe entwickelt beim Imperium, die aber dann trotzdem nie gegen zwei, drei Rebellen standhält.
Ich muss da mal doch noch kritisch einhaken. Insofern, Sie sagten, es ist eigentlich kein Interesse für Technik da. Nun ist mir immer aufgefallen und hat mich auch sehr fasziniert an den Star Wars Filmen, dass im Grunde die Technik, die dann doch da ist, eigentlich immer eine gebrauchte Technik ist. Die sieht sehr gebraucht aus. Da hängen Kabel raus, da dampft auch mal was, da gibt es Benzinflecken etc. Es ist keine cleane Technik, wie sonst oft im Science Fiction. Ist das aber auch nicht gerade auf der anderen Seite ein bestimmtes Bild von der Zukunft?
Das ist ein nachhaltiges Bild, würde ich sagen.
Ja, die recycelte Zukunft. Ja. Also in Zukunft nur noch recycelte Raumschiffe. Ja.
Also der Millennium-Falke, der hält sich über Generationen. Ist immer noch State of the Art offensichtlich.
Mhm. Der wird nie alt.
Ja. Genau, es wird thematisiert. Es gibt ja auch Schrottsammler von Anfang an. Es wird schon thematisiert, dass es eben ja Schrott gibt, dass es auch mal Energieknappheit gibt, dass man was reparieren muss. Das haben Sie schon gesagt. Aber ich glaube auch, dass die Technik in dem Sinn nicht im Zentrum steht. Im Prinzip sind doch die avanciertesten Waffen auch die ältesten, nämlich diese Laserschwerter. Und dann gibt es Kanonen, mit denen man schießt. Also mir scheint die Technik da einfach da zu sein und den Hintergrund zu bilden. Mhm.
Und die hat eben alle diesen Used Look, also so wie ausgewaschene Jeans. Ne? Also das, man kauft anscheinend diese Starships auch schon so, dass man sie eben, die schon mal so gebraucht wurden.
Aber ist das nicht auch ein bisschen bitter sozusagen? Man macht eine Geschichte, die spielt im Weltraum in einer weit entfernten Galaxis und dann gibt es im Grunde keine Zukunft.
Ich finde eigentlich im Gegenteil, jetzt wenn man sich die neue Trilogie anguckt, ich finde, das ist so eine der Stärken dahinter überhaupt, dass es weitergeht. Also man hätte, würde man nach den ersten beiden Trilogien aufhören und würde sagen, okay, am Ende gewinnen die Rebellion und so, jetzt wird alles gut. Aber dadurch, dass man noch was dranhängt, zeigt man halt, Geschichte geht immer weiter. Und auch wenn die Republik jetzt neu entsteht, das heißt nicht, dass sie nicht wieder zusammenbrechen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, durch diese serielle Erzählweise und dieses ewig lange, wird halt eher dieser Gedanke von einem schönen Endpunkt weggewischt und es geht halt einfach immer weiter, so wie das Leben halt einfach immer weitergeht.
Es ist eine Parallelwelt auch. Es heißt ja, glaube ich, im englischen Original auch Once Upon a Time. Also das ist dann weniger der Verweis, es war einmal, dass man das jetzt wirklich historisch lesen muss, sondern das ist mehr der Verweis aufs Märchen, glaube ich, in dieser Floskel enthalten. Und im Grunde gehört ja auch das Nicht-Funktionieren von Technik oder der Schrott, wenn man so will, der gehört ja auch von Anfang an schon zur Science-Fiction dazu und auch zu Zukunftsentwürfen. Also ich glaube, das gibt es auch schon bei Jules Verne in den Romanen und erst recht dann im Kino, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn wir an Metropolis denken oder Frau im Mond, die Fritz-Lang-Filme aus den 20er Jahren.
Wir haben jetzt die Wendung gemacht, ja, zu Märchen, wie Sie gesagt haben, Herr Susland. Kommen wir mal etwas genauer auf das Märchen zu sprechen, weil bei Märchen ist es ja im Grunde eigentlich immer so, dass es um psychologische Konstellationen geht. Und das war ja schon in den frühen Star Wars Filmen ganz deutlich so. Da gab es den übermächtigen Vater, der zur bösen Seite wechselt. Da gibt es eben den Sohn, der aufbegehrt, zwei Geschwister, die erst nicht wissen, dass sie Geschwister sind, dann sich im Kampf zusammenfinden und dann doch merken, dass sie Geschwister sind. Mir kommt Star Wars vor wie gefilmte Psychoanalyse.
Ja, es ist ein Familienroman, das kann man so sehen. Es geht vor allem mal um die Familie Skywalker und die Art, wie Gut und Böse da verteilt ist in dieser Familie, weil die Besten wie die Schlechtesten kommen daher und die Schlechtesten sind dann vielleicht nicht ganz so schlecht. Also es geht erstmal schon auch um die Macht der Gene, wenn man so will. Ich glaube aber, habe ich vorhin schon gesagt, dass sich die Figuren dann auch oder vielleicht die Filme als Ganze ein bisschen von solchen doch sehr plump identitären Vorstellungen auch emanzipieren. Und dass Traditionen weniger wichtig werden, die Gene weniger wichtig werden. Aber wir haben auch im neuen Film wichtige Mütter, sagen wir mal so, und wichtige Elternbeziehungen überhaupt. Also ganz klar haben wir, ja, es ist wahrscheinlich, dass George Lucas sich auch mit Freud auseinandergesetzt hat, zumindest auf dem, sagen wir mal, oberflächlichen Niveau, mit dem er sich mit allem auseinandergesetzt hat. Er arbeitet einfach wirklich alles hinein. Er benutzt Geschichte, auch wenn man so will, als Steinbruch. Wir haben das ja schon gesagt, es gibt Anklänge an mittelalterliches Denken. An die Artus-Sage kann man ganz schnell finden. Man kann aber auch genauso an die Antike was finden und genauso auf den Western rekurrieren. Und so ist es, glaube ich, auch in dem Fall mit Freud. C.G. Jung wird man genauso finden. Also Schattencharakter hat er die Figuren des Bösen genannt, C.G. Jung. Und das wird man wiederfinden bei Darth Vader, der ja als Vater des Helden einerseits dann so ein schwarzer Schattencharakter mit verzerrter, kaputter Stimme, auch von Anfang an verwundet, deswegen auch hässlich gemacht erscheint. Und auf der anderen Seite mit den Insignien des Faschismus. Schwarze Lackstiefel, Stahlhelm in Form des Wehrmachtsstahlhelms. Also auch da ist wieder alles drin. Und genauso, glaube ich, könnte man das für jede Figur vorführen.
Ja, wir fragen uns ja in diesem Forum, was uns Star Wars über unsere Zeit erzählt, Herr Bannhold. Was erzählt uns Star Wars über unsere kollektive Psyche, wenn wir jetzt auf der psychischen Ebene sind?
Ich würde da direkt auch anschließen, gerade was Rüdiger Susland gesagt hat, dadurch, dass da immer so viel drin ist und so viele Sachen, die George Lucas antriggert und anzitiert, ist da so viel drin, dass im Ende gar nichts mehr und alles drin ist. Das heißt, wer Star Wars sieht, der sieht dann auch mal so einen Spiegel und sieht das, was er sehen will. Und dann sieht man halt seinen eigenen Eltern-Kind-Konflikt, dann sieht man seinen eigenen politischen Konflikt. Es ist das gleiche mit der Macht. Die einen sagen, es ist definitiv daoistisch oder buddhistisch. Dann sagt man, es ist jüdischer Mystizismus. Mhm. Dann gibt es diese messianische Geschichte. Also jede Religion kann irgendwie sich selber drin wiederfinden. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach immer so viel, dass es alles ist.
Was gegen Freud spricht, ist zum Beispiel, dass ja die ganzen Star Wars-Filme eigentlich asexuell sind. Ich glaube, es gibt keine einzige Sexszene in den neuen Filmen drin. Es gibt mal so 2, 3 scheue Küsse. Manchmal wissen die Leute aber auch gar nicht, dass sie dann eigentlich ihren Bruder küssen oder sowas. Und es gibt, ja, Liebe ist dann schon sehr gedämpft. Und insofern würde ich jetzt auch tatsächlich ja Freud nicht so hervorheben hier. Ich glaube, das ist viel unschuldiger, viel kindlicher auf eine gewisse Weise. Und es sind viel mehr auch so als Archetypen, wenn man so will, auch kindliche Figuren.
Herr Pannholz, Sie haben jetzt gesagt, man könnte fast meinen, dass Star Wars auf dieser Ebene der kollektiven Psyche alles ist. Was ist es dann für Sie?
Für mich persönlich?
Nee, in Ihrer Sichtweise auf sozusagen das, was Star Wars uns mit begegnet hat. Weil irgendein Ansatzpunkt müssen Sie ja auch für sich finden.
Ich finde es einfach interessant, das Internet gibt uns ja auch die Möglichkeit, dann ganz viele Reaktionen zu sehen. Und ich fand es bei The Last Jedi, dem letzten, hochinteressant, wie im Internet reagiert wird. Dass es da offensichtlich tatsächlich eine kleine, aber laute Gruppe gibt, die sehr interessant im negativen Sinne darauf reagiert hat, dass wir plötzlich eine asiatisch aussehende Hauptfigur haben, dass plötzlich so viele Frauen dabei sind. Es gibt Leute, die sagen, das wäre ihr Lieblingsfranchise und dann zugeben, dass sie offensichtlich seit 40 Jahren eine Science-Fiction-Serie sehen, ohne zu merken, dass es dabei um Politik geht. Es gab halt diesen Twitter, let leave politics out of Star Wars oder so. Das finde ich unheimlich interessant. Und ich glaube tatsächlich, es gibt inzwischen schon Leute, die sich mit dem Imperium identifizieren. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass es tatsächlich so eine Alt-Right-Gruppe gibt, die größer ist, als man meint, die da jetzt das Falsche drin sieht und sich dadurch bestätigt sehen würde.
Ich finde diese Auseinandersetzungen um die jüngeren Star Wars schon interessant, also weil es offensichtlich kein Problem ist, dass es in der Hauptfigur gibt, die irgendwie nur aus Pelz besteht oder die irgendwie Rüssel im Gesicht hat, aber eine asiatische Schauspielerin ist irgendwie ein Problem. Also da, als so diese Culture Wars da aufbrachen über Star Wars, das fand ich schon sehr auffällig, wie stark das dann so in diese generelle sozusagen Schützengrabisierung der Gesellschaft auch mit hineingenommen wurde in der Diskussion. Und man muss auch fast sagen, glaube ich, dass der neueste Film dem versucht, ein bisschen entgegenzutreten, indem er so ein bisschen milder und weniger progressiv letztlich ist in gewissen Hinsichten. Vielleicht noch so was Star Wars halt auch so, ich kann mir nicht auch so etwas sagen wie der Eklektizismus selbst ist es, der Star Wars so für die heutige Zeit so interessant oder so oder so als Erklärungsmuster oder für die heutige Zeit wichtig macht. Ich meine, es gibt, wie ich weiß die Prozentzahlen jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber es gibt ja eine signifikante Anzahl von Menschen, die als Religion Jediismus angeben.
Ja, ich glaube, dass dieser Eklektizismus ein wichtiges Stichwort ist, weil wir eben ja auch ganz viele Figuren haben. Wir haben allein schon die alten Hauptfiguren, die hier wie so eine alte Rockgruppe nochmal auftreten. Das sind 7, wenn ich richtig gezählt habe. Dazu kommen die Figuren aus der neuen Trilogie. Und dann nehmen wir noch diese ganzen Nebenfiguren. Also jeder Mensch scheint mir hat hier Identifikationsmöglichkeiten. Meinetwegen sogar mit dem Imperium, wenn es denn sein muss. Auch da gibt es mehrere Figuren, die als Individuen durchaus identifizierbar sind. Und das passt natürlich in unsere Welt, die man mit der Formel die neue Unübersichtlichkeit charakterisieren kann, dass es nicht mehr die eine klare Erzählung, die eine große Erzählung gibt, unter der alles subsumierbar ist. Und man könnte es natürlich aber auch positiv ausdrücken. Wir haben eine Welt der Diversität, der vielen Lebensentwürfe. Wir haben hier einen Film, wenn Film ein Kunstwerk ist, der ein offenes Kunstwerk ist. Also jeder Betrachter kann sich hier was aussuchen, kann im Grunde sich hinein interpretieren in diesen Film. Und dazu passt ja auch, dass wir über dieses ganze Merchandising, es gibt Lego-Figuren, es gibt auch Lego-Star-Wars-Filme übrigens, dass man über Playmobil-Figuren, über diese ganzen anderen Formen des Merchandising, Computerspiele etc., dass da jeder auch schon seinen eigenen Star-Wars-Film und seine eigene Star-Wars-Geschichte nachgespielt hat oder zumindest potenziell nachspielen konnte. Insofern löst sich das Star-Wars-Universum auch längst von diesen Filmen. Und von irgendwelchen einseitigen Interpretationen, glaube ich auch.
Würden Sie das positiv sehen oder ist das im Grunde dann eine Art von konsumierbares Produkt geworden?
Es ist beides. Es passt, erstmal würde ich es positiv sehen wollen, es passt zu einer freiheitlichen Gesellschaft, wo man nicht eine dominierende Erzählung hat, der sich alle unterzuordnen haben, wo man viele Spielräume hat und eben Offenheiten, auch in der Kunstbetrachtung. Auf der anderen Seite, natürlich ist da erstens mal der Kapitalismus am Werk, wo es vor allem ums Verkaufen geht und wo man deswegen auch die Dinge manchmal auch vielleicht so unidentifizierbar macht, dass sie beliebig werden und dass man dann auch plötzlich nichts mehr hat, dass es substanzlos wird. Aber auf der anderen Seite gehört natürlich der Kapitalismus im Sinne vieler Angebote. Und der einzelne Bürger, der auch ein Konsument ist, kann sich etwas wählen aus dem Supermarkt der Angebote. Das gehört natürlich auch zu einer freien Gesellschaft. Was wäre denn die Alternative?
Wer möchte darauf antworten?
Also eine Alternative habe ich nicht anzubieten. Ich würde nur sagen, dass natürlich das kommerziell, also Star Wars ist nicht kommerziell geworden. Star Wars war von Anfang an ein Kommerzprodukt. Ja. Und das konsumieren wir sozusagen lustvoll, aber durchaus wissend, um was es ist. Doch, also natürlich, es gibt Leute, die der Jedi-Religion angehängen. Aber im Prinzip wissen wir, was Star Wars ist und was es nicht ist. Aber das heißt nicht, dass wir uns da nicht lustvoll auch reinsteigern können in identifikatorische Kämpfe, um was Star Wars für uns sein kann und was es politisch sein sollte und so weiter.
Herr Barnold hat jetzt angesprochen, dass mit Star Wars im Grunde auch ja dann gewisse politische Diskurse, reaktionäre politische Diskurse geführt werden können. Ist das etwas, was Sie in der Intensität überrascht oder ist das, was es auch schon früher gab?
Das hat sich doch sehr stark gesteigert im Zeitalter des sozialen Netzwerke, aber da ist Star Wars dann auch wiederum nicht singulär. Also es kann einen Twitter-Sturm geben, mittlerweile für fast jeden x-beliebigen Arthouse-Film. Also ich würde meinen, da sind wir mittlerweile einfach an einem kulturellen, sozusagen polemischen Niveau angelangt, das sich jetzt auch auf Star Wars bezieht. Aber Star Wars würde ich da nicht als singulär sehen.
Die Saga endet, so kann man es im Trailer hören. Sie haben aber alle im Grunde angedeutet, dass es irgendwie mit Star Wars weitergeht. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie glauben Sie, wird Star Wars in 5 Jahren unsere Gegenwart verhandeln?
Ich weiß nicht, ob es in 5 Jahren sein wird, aber ich nehme an, dass Computerspiele eine sehr viel größere Rolle spielen werden. Das ist jetzt schon ein größerer Markt als Filme. Ich glaube, Computerspiele und Serien für Streamingdienste werden da wesentlich interessanter werden. Und dann wird man, denke ich, viele verschiedene Genres ausprobieren. Western, vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr in Samurai-Filme reingehen. Vielleicht dann auch einen technikaffineren Star-Wars-Film. Ich glaube, man wird sich da ausprobieren in verschiedenen Genres. Und Filme werden nicht mehr so das Kerngeschäft sein. Aber meine prophetischen Fähigkeiten sind begrenzt. Ich habe schon mehrfach den Ende des Superheldenfilms verkündet und ich warte immer noch drauf.
Ja, ich glaube auch, dass es mit dem Kino nicht so schnell vorbeigeht. Muss ich ja schon als Kinokritiker. Aber ich denke, dass es entscheiden wird, wie das Publikum sich verhält. Dafür ist auch dieser neue Film, der jetzt ins Kino kommt, sehr wichtig. Weil ich, als ich ihn gesehen hatte, nicht den Eindruck hatte, so spontan, dass der viele neue Fans gewinnen wird. Der ist vor allem für die, die Star Wars schon irgendwie kennen. Und worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, dass ja Star Wars auch so für mindestens 2 Generationen gewissermaßen Generationenerlebnis ist. Also wir sind alt geworden, älter geworden mit Star Wars. Ich war ein Kind, als der erste Film rauskam, bin mit meinem Vater reingegangen und kann mich daran natürlich erinnern. Und so begleitet mich das durch mein Leben, auch die Figuren. So geht es sicher vielen anderen, ein bisschen älteren, ein bisschen jüngeren auch. Und die Frage, glaube ich, für eine Weiterentwicklung wird zum einen die sein, bleiben diese Älteren bei der Stange für die nächsten 2, 3, 4 Jahrzehnte, die sie noch leben werden und wollen eigentlich die Figuren, die sie kennen und die Welt, die sie kennen, weitererzählt bekommen. Dann wird es eher Prequels geben. Dann wird man die Jugend verschiedener Charaktere, auch Nebenfiguren erzählen. Ansonsten ist Star Wars dann vielleicht wirklich nur eine Marke für eine bestimmte Fantasy-Welt, die sich aber dann völlig löst von dem, was Lucas entworfen hat, von diesen neuen Filmen. Das hat man ein bisschen gesehen in dem Rogue-Film, der eigentlich sehr gut war, sehr interessant, weil der, glaube ich, auch so ein Experiment war, darin einen Frauencharakter ganz ins Zentrum zu stellen. Der ist, glaube ich, ein geglückter Film, der auch in der Kasse sehr gut ging. Und dann könnte es durchaus sein, dass sich das weiterentwickelt und vollkommen ohne die bisherigen bekannten Charaktere auskommt.
Also wie es ja jetzt in dieser Fernsehserie The Mandalorian ja auch schon der Fall ist, die doch breit gelobt wird, die sich quasi das Universum schnappt, aber erstmal ein bisschen frei macht und auch formattechnisch natürlich sozusagen im Netflix oder neu Disney Plus Format läuft und eben nicht mehr auf der großen Leinwand.
Der letzte Star Wars. Wird die Macht weiter mit uns sein? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum mit Catherine Newmark. Sie hat ein Buch über Star Wars herausgegeben und eine Sonderausgabe des Philosophiemagazins über den Mythos Star Wars. Mit Lars Barnhold, er ist Literaturwissenschaftler und Experte für Popkultur, und mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Am Mikrofon war Max Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören.